SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Die Linken im Nationalrat regten sich vergeblich auf.
In der Schweiz wird jeder Hund, jede Kuh, jedes Bibliotheksbuch, jedes Auto registriert, nicht aber die Schusswaffen.
Und dank den Bürgerlichen bleibt das auch so. Ältere Waffen müssen weiterhin nicht registriert werden. Die Debatte im Rendezvous und das Porträt des Schweizers, den das freut.
Mein Name ist Daniel Weiss. Waffen, das ist Technik, es ist Präzision und es ist Freiheit, die ich damit verbinde.
Alle wachsen und blühen, nur eine welkt vor sich hin. Griechenlands Wirtschaft. Die Prognose ist noch düsterer als befürchtet. Alle müssen pendeln, doch nicht mehr alle können es mit dem Zug. Die Streiksituation in Deutschland. Und die Glückskette sammelt den ganzen Tag für die Erdbebenopfer. Wie das Geld in einem der ärmsten Länder der Welt zu jenen gelangt, die es dringend brauchen, erklärt ein Verantwortlicher der Glückskette im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
In der Schweiz müssen ältere Schusswaffen auch weiterhin nicht registriert werden. Der Nationalrat hat die Registrierungspflicht für alle Schusswaffen abgelehnt, anders als vom Bundesrat und den kantonalen Polizeidirektoren empfohlen. Damit müssen weiterhin nur jene Waffen eingetragen werden, die nach Dezember 2008 gekauft wurden. Der Bundesrat schätzt, dass sich in Schweizer Haushalten etwa 2 Millionen ältere, nicht registrierte Schusswaffen befinden. Die Schweizer Fußballliga und die Clubs verschärfen ihre Maßnahmen gegen Gewalt in den Stadien. Laut der Swiss Football League werden Spielbesucher seit kurzem intensiver überwacht mit Video- und Fotoaufnahmen, aufgenommen von einer privaten Firma auf Kosten der Liga. Es gehe darum, Täter und Straftaten zu identifizieren. So könnten Hooligans später einfacher zur Rechenschaft gezogen werden. Es würden nur randalierende Personen gefilmt und dies nur bei Risikospielen. Im Kanton Zürich verüben Jugendliche im öffentlichen Raum weniger Gewalttaten und begehen weniger Vandalismus als noch vor einigen Jahren. Das zeigt eine Studie der ETH Zürich. Zu erklären sei dies etwa mit der erhöhten Polizeipräsenz und mit der Präventionsarbeit, heißt es in der Studie. Weniger deutlich ist der Rückgang bei sexueller Gewalt. Fast jedes fünfte Mädchen in einer Paarbeziehung ist betroffen. Für die Studie wurden im vergangenen Jahr rund 2500 Neuntklässler befragt. Die Aktie der Grossbank UBS hat zu Handelsbeginn deutlich an Wert gewonnen. Der Kurs stieg um über 6% gegenüber gestern. Die UBS-Aktie gehört damit zu den stärksten Schweizer Titeln am heutigen Tag. Am Morgen hatte die Bank ihr Quartalsergebnis bekannt gegeben. Den Gewinn konnte sie beinahe verdoppeln auf 2 Milliarden Franken, dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking. Die Fluggesellschaft Swiss hat im ersten Quartal 2015 einen operativen Gewinn von 51 Millionen Franken erzielt. Zum Vergleich, in den ersten 3 Monaten des letzten Jahres hat ein Verlust von 1 Million resultiert. Der Mutterkonzern Lufthansa seinerseits erlitt im ersten Quartal dieses Jahres einen Verlust von knapp 170 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2014 hatte der Verlust 240 Millionen Euro betragen. Die EU-Kommission beurteilt die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone etwas positiver als auch schon. Sie erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,5%, das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als noch vor 3 Monaten. Hauptgründe seien der gesunkene Ölpreis und der schwache Euro. Der Streik bei der Deutschen Bahn hat Millionen Pendlerinnen und Pendler getroffen. In vielen Städten fuhren zahlreiche S-Bahnen nicht, laut der Deutschen Bahn vor allem in Berlin, Halle, Frankfurt und Mannheim. Auch zahlreiche Verbindungen mit der Schweiz waren betroffen. In der Nacht auf heute hatten die Lokführer ihren Streik von den Güterzügen auf den Personenverkehr ausgedehnt. Der Ausstand soll bis Sonntag dauern. Am heutigen Glückskette-Sammeltag für die Opfer des Erdbebens in Nepal sind bisher 3,5 Millionen Franken zusammengekommen. Gespendet werden kann noch bis Mitternacht unter der Telefonnummer 0800 87 07 07. Bereits vor dem heutigen Sammeltag waren bei der Glückskette Spenden in Höhe von gut 6 Millionen Franken für die Opfer des Erdbebens eingegangen. Das Wetter: heute ziehen aus Westen erneut Schauer und lokale Gewitter auf bei rund 23 Grad. Besonders in der Deutschschweiz fällt zum Teil ab Mittag kräftiger Regen. Im Westen dürften die Niederschläge schwächer ausfallen als befürchtet. In den Föhntälern und im Süden setzt der Regen zum Teil erst am Abend oder in der Nacht ein. Morgen trocknet es beidseits der Alpen allmählich ab und besonders im Westen zeigt sich öfters die Sonne.
Hier ein altes Jagdgewehr, dort die Sportpistole des Großvaters oder sogar eine ganze Waffensammlung. In Schweizer Haushalten liegen rund 2 Millionen Waffen, die nirgends registriert sind. Und dies ist nur eine Schätzung des Bundes, denn genau weiß es niemand. Die kantonalen Polizeien möchten deshalb, dass alle Waffen in einem Register erfasst werden, auch die alten. Doch die bürgerliche Mehrheit des Nationalrats sieht das anders. Sie hat sich heute erfolgreich gegen eine solche Nachregistrierung alter Waffen gewehrt. Einmal mehr. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Register, in denen Waffen verzeichnet sind, gibt es bereits. Allerdings nur für Waffen, die in den letzten 7 Jahren gekauft worden sind. Und nicht bloß bei neueren Waffen würden sich Register bewähren, erinnerte Chantal Galladay von der SP.
In der Schweiz wird jeder Hund, jede Kuh, jedes Bibliotheksbuch, jedes Auto registriert.
Warum also nicht jede Waffe? Weil eine Registrierungspflicht für alle Waffen ein Affront wäre, gab SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi zur Antwort. Ein Misstrauensvotum an alle ehemaligen Armeeangehörigen.
Eine drohende Kriminalisierung von ehemaligen Dienstleistungen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, so geht es nicht.
Ja, weil eine Registrierungspflicht für alte Waffen einem administrativen Albtraum gleichkäme, ereiferte sich Jakob Büchler von der CVP. Jeder Waffenbesitzer müsste sich
mit seiner AHV-Nummer ins Internet einloggen, die Personalien, die Registernummer des Erwerbers, die Waffenart der Hersteller, die Bezeichnung, das Kaliber, die Waffennummer und vieles anderes mehr.
Und Walter Müller von der FDP schließlich war überzeugt, hinter der Idee einer Nachregistrierung stecke weit mehr.
Letztendlich will man die schleichende Entwaffnung des Schweizer Volkes, der ehrlichen Bürgerinnen und Bürger, das ist das Ziel.
Da half es nicht, dass ein bekennender Schütze von den Grünliberalen Thomas Flach sich auf die Seite der Linken schlug.
Es macht doch mir überhaupt nichts aus, dass ich mir meine Waffen registriere. Da fällt mir doch kein Zacken aus der Krone.
Es geht doch einzig und allein um die Sicherheit. Wenn dank einer gemeldeten Waffe nur ein Unglück verhindert werden könne, habe sich das Register bereits bewährt, argumentierten die Befürworter. Und mit ihnen die Justizministerin. Schließlich hätten die kantonalen Polizeien selber eine Nachregistrierung gewünscht, erinnerte Simonetta Sommaruga.
Ich habe allergrößten Respekt für die wichtige und schwierige Arbeit der Polizeikräfte in unserem Land. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mit einer Nachregistrierung auch für Ihre Sicherheit und die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz etwas beitragen können, dann denke ich, tun wir gut daran, Ihnen diese Sicherheit zu gewähren.
Das sei eine falsche Sicherheit, wehrte sich wiederum Hans Fehr von der SVP. Fälle wie derjenige des Amokschützen im Walliser Dorf Dajo vor gut 2 Jahren, den die Registerbefürworter immer wieder zitierten, würde beweisen, das Register sei eine Illusion.
Genau im Fall Dayon hätte jede Registrierung nichts gebracht, weil sie illegal, der Betreffende sich illegal, Waffen beschafft hat.
Und deshalb sei eine Pflicht zur Registrierung zwecklos. Das überzeugte die Mehrheit der Großen Kammer mit 106 zu 84 Stimmen, sprach sie sich gegen die Nachregistrierung alter Waffen aus. Nichts einzuwenden hatte der Nationalrat jedoch gegen eine verbesserte Zusammenarbeit der kantonalen Behörden beim Austausch von Informationen über bereits gemeldete Waffenbesitzer.
Elisabeth Pestalozzi aus dem Bundeshaus. Ältere Schusswaffen sollen in der Schweiz also nicht nachträglich registriert werden. Das ist ganz im Sinn von Daniel Wies. Er besitzt in Burgdorf ein Waffengeschäft und setzt sich für die Lobbyorganisation Protel, seit Jahren gegen ein schärferes Waffengesetz ein. Waffen zu besitzen ist für ihn Freiheit. Brigitte Mader hat noch vor dem Nationalratsentscheid Daniel Wyss in seinem Laden getroffen.
Man könnte es fast übersehen, das Waffengeschäft von Daniel Wyss in der Altstadt von Burgdorf. Taschenmesser und Feldstecher sind im Schaufenster ausgestellt. Gewehre und Pistolen sieht man erst auf den zweiten Blick. In den Regalen im Laden stehen sie. Etwa 150 Waffen hat es da. Vor 25 Jahren hat Wyss das Geschäft von seinem Vater übernommen. Damals war er gerade 25. Er habe als Bub schon gewusst, dass er Büchsenmacher werden wolle. So heißen die Berufsleute, die Schusswaffen herstellen und reparieren.
Ich kann mich erinnern, dass ich mit ihm auf der Jagd war als Kind und ich war mit ihm auch im Schießstand, 300 Meter und 50 Meter Sportschießen. Und ich habe Erinnerungen an die Werkstatt. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass ich selber dort etwas gemacht habe. Ich habe einfach dort zugeschaut.
Im Laden ist nicht viel los an diesem Nachmittag. Die drei Mitarbeiter arbeiten in der Werkstatt. Waffen Wyss ist bekannt für seine Spezialanfertigungen.
Im Bereich des Sportschießen und der Jagd entwickeln wir selber Sachen entwickeln und herstellen und liefern das nachher an unsere Berufskollegen in der ganzen Schweiz. Liefern. Und das ist eigentlich das, was uns für die Geschäftstätigkeit sehr gut tut. Also wir sind mit dem Geschäftsgang sehr zufrieden. Nicht mit dem Waffenverkauf, der ist stark zurückgegangen gegenüber früher, aber einfach mit dem ganzen Drum und Dran.
Dass ein Gewehr, eine Pistole in falsche Hände kommt, macht er sich darüber Gedanken. Daniel Wyss, grün-blau kariertes Hemd, dunkle Jeans, Birkenstockfinken, sagt dazu.
Da bin ich mit mir im Reinen. Das ist auch, ich hatte auch aus den letzten Jahren keinen konkreten Fall, wo mir bekannt wäre, dass da irgendetwas mit Artikeln von uns passiert wäre. Aber ich könnte durchaus mit dem leben. Ja, für mich ist das eben auch der Mensch, der etwas anwendet. Das ist nicht die Sache, nicht die Munition oder die Waffe, die etwas macht, sondern es ist der Mensch, der damit umgeht.
Für Daniel Wyss ist es Ausdruck von Freiheit, dass Privatpersonen in der Schweiz Waffen besitzen dürfen. Seit Jahren setzt er sich dafür ein. Der freie, gesetzestreue Bürger dürfe mit Stolz Waffen kaufen und besitzen, schrieb er in einem Leserbrief. Kein Verständnis hat der Burgdorfer Waffenhändler auch jetzt für die Forderung nach einem zentralen Waffenregister und die Nachregistrierung von alten Waffen. Augenwischerei sei das, wer glaube, man könne damit ein Verbrechen verhindern, sagt Wyss.
Weil ihr solltet genau das Gegenteil wissen. Ihr solltet genau wissen, wer hat illegale Waffen. Welche Person, die allenfalls ein Verbrechen begehen möchte, welche hat eine Waffe? Und nicht, welcher brave Sportschütz hat logischerweise sein Gewehr daheim.
Auch Daniel Wyss hat bei sich zu Hause Waffen, die nicht registriert sind.
Die nicht registrierten, die ich habe, die würde ich nicht registrieren. Gut, wenn ich jetzt müsste, wenn es jetzt einen gesetzlichen Zwang gab, dann würde ich mir das überlegen. Aber solange das nicht absolut vorgeschrieben ist, würde ich das nicht machen.
Sein Sturmgewehr 57, die Ordonnanzpistole, das sind für Daniel Wyss Sportgeräte, die er für sein Hobby als Sportschütze braucht. Ein Hobby, bei dem es auf Körperbeherrschung und Präzision ankomme. Das sei es, was ihn fasziniere. Im Schießkeller oder im Schießstand ist er allerdings nicht mehr so oft anzutreffen, etwa noch 2 bis 3 Mal pro Monat.
So mit 20, 30 war das noch etwas anders gewesen, aber mit der Zeit, wenn man das auf viel hat gemacht hat, lässt der Eifer dann vielleicht auch ein bisschen an.
Heute liegt er nach Feierabend lieber mal auf den Liegestuhl und liest ein Buch. Einen Krimi.
Der Bericht unserer Bern-Korrespondentin Brigitte Mader. Rendezvous, es ist 16 Minuten vor 1 und hier geht es so weiter. Griechenland spart sich fast zu Tode. Alles hilft nichts. Ist es doch der falsche Weg? Die Schweizer Fußballclubs reagieren.
Uns geht es darum, die Straftäter zu eliminieren.
Die Idee, Fans filmen und die Videos der Polizei abliefern, wenn es knallt. Und helfen im Erdbebengebiet. Jeder macht, was er kann.
Heute ist heute. Heute machen wir erstmal wieder hunderte von Plastiktüten fertig mit trockenem Essen.
Die Reportage aus Kathmandu und das Tagesgespräch über die Nepal-Hilfe der Glückskette. Zuerst einmal klingt es wie eine gute Nachricht. Die Wirtschaft in der Eurozone soll dieses Jahr zulegen und das sogar stärker als erwartet. Eine Ausnahme bestätigt diese Prognose: Griechenland. Und Griechenland geht es deutlich schlechter als noch vor einem Monat angenommen. Die griechische Wirtschaft sollte deutlich wachsen, damit Griechenland seine Schulden überhaupt abzahlen kann. Bei der letzten Prognose hoffte man noch auf ein Wachstum von 2,5%. Nun soll die griechische Wirtschaft noch maximal 0,5% wachsen. Oliver Washington in Brüssel, ein Wachstum von 0,5%, bedeutet das, dass Griechenland seine Schulden definitiv nicht bezahlen kann?
Es gibt ja schon seit einiger Zeit prominente Stimmen, welche genau das sagen, dass Griechenland die Schulden nicht zurückzahlen kann. Und diese sehen sich heute einmal mehr bestätigt. Prominente Stimmen, Paul Krugman beispielsweise, der Wirtschaftsnobelpreisträger, und kürzlich auch der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt, und entsprechend auch die Schlussfolgerung, Griechenland einen Teil der Schulden zu erlassen, einen Schuldenschnitt also, nur ist das ein heikles Thema, weil die anderen Euro-Länder dann tatsächlich für Griechenland bezahlt hätten, und das müssten die politisch Verantwortlichen in Deutschland, in Holland, in Finnland und den anderen Euro-Ländern erstmal ihrem Heimpublikum verkaufen, und das dürfte schwierig werden. Deshalb wird es auch nicht so schnell einen solchen Schuldenschnitt geben.
Wieso geht es eigentlich Griechenland so viel schlechter als den anderen Euro-Ländern wie Spanien oder Frankreich, die ebenfalls in der Krise waren? Ist einfach Griechenlands Schuldenberg zu hoch?
Die EU-Kommission argumentiert folgendermaßen. Sie argumentiert, dass Griechenland im letzten Jahr eigentlich gut unterwegs gewesen sei, dass aber seit Syriza an der Macht ist, also seit Anfang 2015, seit Syriza an der Macht sei, die politischen Unsicherheiten derart groß geworden seien, dass eben das Land diesen positiven Pfad verlassen habe. Die politischen Unsicherheiten, ob es nun weitergeht mit der Hilfe, ob Griechenland Geld bekommt oder nicht, ob es zu einem Austritt Griechenlands gar aus dem Euro kommt oder eben nicht, diese Unsicherheit habe gemäß EU-Kommission die Lage Griechenlands einfach dramatisch verschlechtert.
Sprechen wir noch kurz über die politischen Konsequenzen. Bekommen jetzt diejenigen recht, die die Sparpolitik schon seit Jahren als falsch kritisieren?
Das ist klar, so wird die Regierung von Alexis Tsipras, vom griechischen Ministerpräsidenten, argumentieren. Nur aus der Perspektive der EU kann man eben auch anders argumentieren. Wenn eben die EU sagt, dass die politische Unsicherheit seit Syriza an der Macht ist, der Grund für diese schlechteren Zahlen sei, dann könnte man auch sagen, wenn die griechische Regierung einschwenkt, also die geforderten Reformen umsetzt und dafür auch Geld bekommt, wenn sie das tut, dann dürfte es eben auch wieder besser kommen, dann dürfte auch das Vertrauen zurückkehren. Und aus dieser Argumentation heraus betrachtet ist ganz klar, liegt die Verantwortung nicht in Brüssel, sondern in Athen bei der griechischen Regierung.
Für die Verhandlungen heißt das aber wahrscheinlich, es wird jetzt immer schwieriger, sich zu einigen.
Es wird schwieriger und gleichzeitig wird es auch immer dringender, weil einfach immer klarer wird, dass Griechenland Hilfe braucht. Und solange man einen Austritt Griechenlands aus dem Euro verhindern möchte, heißt das, dass man sich einigen muss. Wie es weitergehen könnte, wenn man sich eben trotzdem nicht einigen kann, das hat Alexis Tsipras, der griechische Ministerpräsident, kürzlich erwähnt, dann würde er ein Referendum durchführen über die von der EU geforderten Sparmaßnahmen. Dann hätte das griechische Volk das letzte Wort und politisch betrachtet wäre das sicher ein kluger Entscheid.
Danke für diese Einschätzungen, Oliver Washington in Brüssel. Und damit von Brüssel direkt nach Berlin zu einem anderen Thema. Der Bahnstreik in Deutschland hat begonnen. Der Streik, der der längste seiner Art werden soll. Bis am Sonntag will die Lokführergewerkschaft GDL so für mehr Lohn kämpfen. Unzählige Züge fallen aus. Es geht aber nicht nur um mehr Lohn, sondern auch um einen Machtkampf zwischen den Gewerkschaften. Frage an Kaspar Selg in Berlin. Seit der Nacht wird gestreikt. Wie zeigt sich das zum Beispiel bei Ihnen in der deutschen Hauptstadt?
Es ist sehr unterschiedlich. Der Fernverkehr funktioniert ja noch zu einem Drittel ungefähr und man kann sich vor allem im Voraus informieren, welche Züge fahren und welche nicht. Das größere Problem ist aber nicht der Fernverkehr, sondern der Nahverkehr, die S-Bahn. Berlin liegt umgeben von einem anderen Bundesland, Brandenburg. Dort geht praktisch gar nichts mehr. Das wird fast integral bestreikt. Das heißt, die ganzen S-Bahnen fahren entweder gar nicht oder nur noch ganz, ganz spärlich. Das Problem ist vor allem im Nahverkehr am dringendsten.
Und wie arrangieren sich da die Leute?
Sie haben natürlich einige Routine. Es ist ja der 8. solche Streik bereits. Man steigt um aufs Auto. Also die dramatischere Situation, würde ich fast sagen, zeigt sich in der Stadt auf den Straßen, wo der Verkehrsinfarkt schlimmer ist als sonst. Viele steigen um aufs Fahrrad, aufs Velo. Also wer eine halbe Stunde oder drei Viertel Velodistanz vom Arbeitsplatz weg ist, der nimmt jetzt das Velo.
Sie sagen, es ist nicht der erste solche Streik. Haben die Leute noch Verständnis?
Also für diese spezielle Streiksituation hat man ganz, ganz wenig Verständnis. Man versteht diese ganze Aktion als eine üble Zwängerei auf dem Rücken der Allgemeinheit. Aber generell ist es immer noch so, dass die Leute deswegen nicht irgendwie schreien, man soll dieser Gewerkschaft das Handwerk legen oder man müsse diese Streiks verbieten. Das nicht. Also das Streikrecht wird von den Leuten hier im Durchschnitt immer noch nicht in Frage gestellt, sondern einfach diese spezielle Aktion.
Offenbar geht es eigentlich um einen Machtkampf innerhalb der Gewerkschaften. Die kleine Gewerkschaft GDL hat diesen Streik angezettelt. Was genau versucht sie damit zu erreichen?
Sie will, dass Sie als eine Lokführergewerkschaft nicht nur für die Lokführer sprechen und auch einen Gesamtarbeitsvertrag abschließen kann, sondern für alle Berufsgruppen bei der Bahn. Da gibt es aber eine größere Gewerkschaft, die hat nicht 30.000 Mitglieder wie die GDL, sondern 200.000. Und die haben eben die ganzen Zugsbegleiter, die ganzen Bordrestaurantleute, die Rangierarbeiter, die Rangierlokführer, die sind alle bei dieser größeren Gewerkschaft angestellt. Und da will die kleinere jetzt für die auch sprechen können. Und nicht nur das, sie will andere Verträge für diese ganzen verschiedenen Berufsgruppen abschließen können als die große Gewerkschaft, also quasi eine Lohnkonkurrenz zwischen den Gewerkschaften aufbauen. Und das ist der große Streitpunkt.
Und wieso wird dieser Streik derartig erbittert geführt?
Ich glaube, ein Faktor, der jetzt eine große Rolle spielt, ist, dass man genau das gesetzlich unterbinden will. Nämlich, dass eine kleine Gruppe innerhalb einer Firma, wie jetzt die Lokführer bei der Bahn oder die Piloten bei der Lufthansa, den ganzen Betrieb und das halbe Land lahmlegen können, um ihre Spezialinteressen durchzubringen. Deswegen will man jetzt ein Tarifeinheitsgesetz durchsetzen bis im Sommer, das genau diesen Anliegen ein Ende bereiten würde. Und genau das ist natürlich jetzt der Punkt, weshalb der Streik so erbittert geführt wird. Denn die kleine Gewerkschaft will ihre Interessen noch durchsetzen, bevor dieses Gesetz kommt.
Im Tarifstreit will nun auch Kanzlerin Merkel vermitteln und schlichten, die Gewerkschaften zur Schlichtung zwingen. Das kann sie aber nicht, oder?
Das kann sie nicht und das ist einer der Punkte, die jetzt auch in der Politik diskutiert werden, neben diesem Tarifeinheitsgesetz, nämlich sollte es eine gesetzliche Handhabe geben, eine Gewerkschaft, die so stur, wie man das hier jetzt empfindet, operiert, dazu zu zwingen, in eine Schlichtung hineinzugehen. Dieses System gibt es schon, aber nur quasi auf freiwilliger Basis. Man will jetzt überlegen, ob man das nicht quasi gesetzlich vorschreiben kann, dass ab einem gewissen Punkt eine Gewerkschaft zu einer Schlichtung verpflichtet werden kann.
Sagt Kaspar Selg in Berlin. Und wer aus der Schweiz nach Deutschland reist, informiert sich am besten übers Internet bei der SBB. Und wer beispielsweise aus Zürich nach München reisen muss, kann auf die Busverbindung zurückgreifen. Am 12. April warfen Fans des FC Zürich im Basler St. Jakob Park Knallpetarden aufs Spielfeld. Das Spiel musste unterbrochen werden. Zum Ärger auch von FCZ-Präsident Angelo Canepa.
Dass man die Idioten nicht irgendwo in den Griff bekommt, das beschäftigt mich, belastet mich natürlich. Oder?
Die Liga steht seither unter Druck. Sie müsse mehr machen gegen Gewalt in und ums Stadion. Heute nun haben die Liga-Verantwortlichen neue Massnahmen präsentiert. Sie wollen mit privaten Sicherheitsleuten noch mehr auffällige Fans filmen. Sportredaktor Peter Schnieder hat den Liga-Präsidenten Heinrich Schifferle gefragt, was das Filmen dieser Fans bringen soll.
Wir wollen mit diesem Projekt herausfinden, wer sind die Straftäter, wollen sie erkennen, wollen sie melden und wollen, dass sie eliminiert werden.
Und wie stellen Sie das an?
Ja, wir haben bei gewissen ausgewählten Spielen haben wir Teams im Einsatz, die Fans auf dem Weg zum Stadion, vor allem die Auswärtsfans auf dem Weg zum Stadion beobachten und überwachen und auch Aufnahmen machen.
Also Sie haben private Teams angestellt, die da quasi inkognito die Fans filmen?
Es sind private Teams, inkognito ist nicht ganz richtig, weil die Absprache ist immer da mit der Polizei. Es sind nur Teams im Einsatz, die auch die Bewilligung dafür haben.
Das Projekt läuft bereits seit dem 15. März. Was sind die Ergebnisse bis jetzt?
Wir haben bis jetzt noch keine konkreten Ergebnisse, die auszuwerten sind. Wir haben das Projekt mal vorgesehen bis Ende der Meisterschaft dieser Saison und werten dann aus und entscheiden, wie es weitergeht.
Jetzt haben Sie aber schon Aufnahmen gemacht, die offenbar auch bei diesem Spiel Basel gegen den FC Zürich, das unterbrochen werden musste, zum Einsatz kamen und haben dort auch bereits die Behörden informiert mit diesen Bildern.
Ja, meines Wissens sind dort 26 Dossiers erstellt worden, die den Behörden übermittelt wurden. Und wir hoffen natürlich, dass die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden.
Was kann man denn auf diesen Bildern erkennen?
Ja, es ist ja nur verwertbar, wenn man eine Straftat nachweisen kann. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, dass jemand einen Pyro anzündet, einen Pyro wirft oder wenn er eine Sachbeschädigung vornimmt. Solche Dinge werden aufgenommen und dann gemeldet.
Inwiefern kamen Sie da auch mit den Behörden in Konflikt, die das vielleicht nicht so gerne haben, dass da Aufnahmen gemacht werden von Personen außerhalb des Stadions auf dem öffentlichen Grund?
Ja, da sind wir natürlich in der Schweiz. Das ist in jedem Kanton, kann es anders sein. Aber im Großen und Ganzen geht es gut. Es gibt aber natürlich Kantone oder Behörden, die das nicht zulassen. Ich will jetzt nicht sagen, welche, aber der große Teil ist die Zusammenarbeit sehr gut.
Was erwarten Sie denn jetzt ganz konkret von diesem Fokus-Warn-Projekt, das Sie jetzt angestoßen haben?
Ja, wie gesagt, uns geht es darum, die Straftäter zu eliminieren, die Szene auszudünnen mit diesen wirklich kriminellen Elementen. Wir wollen auch die friedlichen Fans schützen und wollen sie bewahren, davor mit solchen Leuten zusammen an ein Fußballspiel zu gehen. Und das ist eigentlich unser Hauptfokus, das Ausdünnen der Szene.
Sagt Heinrich Schifferle, er präsidiert die Schweizer Fußballliga. 1:04 und damit zu unserem Schwerpunkt heute, Hilfe für Nepal. Schuttberge, verzweifelte Menschen und immer wieder einzelne Meldungen von wundersamen Rettungen. Das sind Bilder aus Nepal seit dem Beben. Die Hilfe und Solidarität mit der Bevölkerung sind groß. Verschiedene Länder versuchen zu helfen. Heute sammelt auch die Glückskette. Bevor wir auf die Schweizer Hilfe zu sprechen kommen, zuerst noch die Reportage über die Shanti-Lepra-Hilfe. In der Klinik in Kathmandu finden seit 20 Jahren Leprakranke, Behinderte und Kinder, die von ihren Eltern verstoßen wurden, Zuflucht. Die Klinik hat eine Deutsche gegründet und die Klinik hat das Erdbeben unbeschadet überstanden. Jetzt wird Platz geschaffen für all jene, die im Erdbeben verletzt wurden und nun Langzeitpflege brauchen. Karin Wenger hat die Shanti-Lepra-Hilfe besucht.
Zwischen Betten, Kissen und Stoffpuppen tollen die jüngsten Bewohner lachend herum. Hier im zweiten Stock ist es eng geworden. Ein paar Frauen nähen Pyjamas für die Erdbebenopfer und da, wo eigentlich die Spielecke der Kinder ist, stehen jetzt die Betten. Marianne Großpietsch, die Gründerin der Shanti-Lepra-Hilfe, steht neben den Kindern.
Und jetzt haben wir die Betten hierher geschoben. Da schlafen die auch zum Teil zu dritt drin. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Was sollen wir machen? Aber zumindest haben wir damit die Klinik freigeräumt, dass dann hier so viele Leute wie möglich Unterschlupf. Das ist fest, das ist trocken. Und das war der Kindergarten eigentlich.
Denn nicht nur die Verstoßenen bräuchten jetzt ein Zuhause, sondern auch all jene Verletzten, die nach dem Erdbeben dringend Pflege benötigten. Die 71-jährige Dortmunderin ist pragmatisch.
Du kannst ja jetzt nicht sagen, wo man macht Business as usual, ne? Das ist ja jetzt nicht dran.
So wurde die Shanti-Klinik über Nacht eine Pflegeeinrichtung für frisch operierte Erdbebenopfer. Diese sollen hier in den nächsten Tagen aus überfüllten Spitälern kommen.
So also we are trying to get more beds for the patient, because that is not enough.
Der 22-jährige Krankenpfleger Shankar führt stolz entlang der 50 frisch bezogenen Betten, die nun bereitstehen. Noch fehle es an Betten, Kissen und Decken, sagt Shankar. Er lebt seit 14 Jahren gemeinsam mit seiner leprakranken Mutter in der Shanti-Lepra-Hilfe. Seine Mutter Oma Devi steht mit einem Staubwedel in der Hand in einem Zimmer. Auch sie hilft mit. Ich putze jetzt und werde mich später um die Verletzten und die Kinder kümmern. Das macht mich glücklich. Überall herrscht emsiges Treiben. Auf dem Dach filtern freiwillige Wasser, das an die Bevölkerung verteilt wird. Im Hof nähen Frauen aus Stoffresten Sitzkissen, die sie dann mit Plastikfolien überziehen. Diese wasserdichten Kissen sollen an jene verteilt werden, die ihre Häuser verloren haben. Sie werden während des Monsuns in Zelten auf feuchten Böden sitzen. Es ist handfeste Hilfe, die hier geboten wird. Aber Groß Beach will den Überlebenden noch etwas mitgeben: Hoffnung. An Wiederaufbau will sie noch nicht denken. Auch ihre Schule, die etwas weiter von der Klinik entfernt liegt, ist eingestürzt. Doch Marianne Großpeach sagt:
Heute ist heute. Heute machen wir erstmal wieder hunderte von Plastiktüten fertig mit trockenem Essen. Und wir machen einfach jetzt vom Tag zu Tag Leben. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir irgendwie neu anfangen können.
Die Reportage von Karin Wenger über deutsche Privathilfe in Kathmandu. Die Glückskette dagegen arbeitet mit 25 Partnerhilfswerken zusammen. Über diese Hilfe der Glückskette und den aktuellen Stand in Nepal sprechen wir jetzt dann gleich ausführlich im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Der Nationalrat hat Nein gesagt zur Registrierungspflicht für ältere Schusswaffen. Heißt, in der Schweiz müssen auch weiterhin nur jene Waffen eingetragen werden, die nach 2008 gekauft wurden. Bei Risikospielen werden in Schweizer Fußballstadien randalierende Personen seit kurzem gefilmt. Laut der Swiss Football League sollen Hooligans so später einfacher zur Rechenschaft gezogen werden können. Wegen des Lokführerstreiks in Deutschland konnten Millionen von Pendlerinnen und Pendlern nicht mit dem Zug zur Arbeit fahren, etwa in Berlin, Halle, Frankfurt und Mannheim. Der Streik dauert bis am Sonntag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.